Seelenfutter Folge 126. Von heißen Steinen, bunter Fliegenbrut und einer froschkalten Quelle. Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff, Max Hermann Neiße und Georg Britting.
Sogar der Bäume dunkles Laub erscheint verdickt und atmet Staub. Ich liege hier wie ausgedorrt und scheuche kaum die Mücken fort.
Mann, also das, mir ist so heiß gerade.
Und so schön gesprochen,
Leute. Oh, also ich muss mir erstmal ein kaltes Getränk holen. Ihr habt gehört, eine Gaststimme bei uns. Hallo und herzlich willkommen an den Endgeräten beim Seelenfutter. Es ist heute ein Sommer-Special und es ist heiß. Freunde der Sonne und Freundin, es ist heiß in unseren drei Texten und der, den ihr eben gehört habt, das ist Björn Höxter. Björn, wir freuen uns riesig.
Ja, absolut.
Ich bin hallo. Furchtbar gern dabei. Dankeschön für die Einladung.
Ist sehr, sehr cool, dass du dabei bist und schon gehört habt ihr auch Susanne, die allermeisten kennen sie ja schon. Seit ungefähr 126 Wochen oder länger. Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin auf Eiderstedt, dort im Homeoffice. Mein Name Friedemann Margot, ich bin Pastor in Husum, hier in meinem Bürochen. Und Björn, du sitzt in Kiel, nehme ich an, oder?
Nicht mehr ganz Kiel, inzwischen an einem ehemaligen Vorort, der jetzt zu Schwentinenthal gehört, aber ich bin immer noch sehr nah an Kiel dran, ja.
Wow. Ja, also große Freude, dass wir dich haben gewinnen können für unsere Hochsommer, also unser Hochsommer-Special 126. Drei tolle Texte, Susanne.
Ja, mir ist schon beim Lesen der Schweiß ausgebrochen.
Ja. Also ich habe hier zwei Kühlpads liegen, damit ich das durchstehe. Leute, holt euch auch ein Kaltgetränk. Bevor wir richtig reingehen in die Texte, und sie sind alle, ich sag mal, hot, oder?
Absolut.
Ja, unbedingt.
Alle sehr, sehr spezielle Sommertexte. Björn, einmal für dich ein roter Teppich. Wir kennen uns schon eine kleine Weile, weil du der Mensch bist in Schleswig-Holstein, in Norddeutschland, der das Thema Poetry auf die Bühnen, in die Köpfe, in die Öffentlichkeit gebracht hat. Ich glaube, ich übertreibe keine Sekunde. Bist in Köln geboren.
Richtig, hallo. War da nur ganz kurz gewesen. Als ich ein Jahr alt war, sind meine Eltern mit uns an den Bodensee gezogen. Da bin ich groß geworden und dann 1996 nach dem Abitur bin ich nach Kiel gekommen.
So, und jetzt in Schleswig-Holstein, also schon recht eine Zeit. Und bist einfach, ja, darf ich das so sagen, ein Wortkünstler, ein Sprachkünstler, unwahrscheinlich gewandt, gestaltest die Texte, die auf die Bühne gehören im Poetry Slam. Das ist ja eine ganz eigene, großartige Kunstform. Wir erinnern uns an Mona Harry, die hier Weihnachten mit uns gesprochen hat, mit der du viel zusammengearbeitet hast, Björn. Und heute bist du es live.
Ja,
hier bei uns.
Genau. Also ich freue mich sehr und also das mit dem Poetry Slam, da hatte ich natürlich auch selber viel Glück, dass ich sozusagen am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Ort war, aber somit durfte ich die Slam-Szene in Schleswig-Holstein ein bisschen mit aufbauen auch, ja.
Ja. So sieht's aus. Und du warst jetzt in Wacken und hast da sommerlichen Staub jetzt von den Hosen dir geschlagen.
Also wir hatten genau 4 Tage lang jeden Tag einen kleinen Poetry Slam auf Wacken. Die ersten 3 Tage waren dafür da, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fürs Finale zusammenzubekommen. Also wir hatten im Grunde so, dass jeden Tag Tagessiegerinnen und Tagessieger da waren und die sind am letzten Tag, am Samstag, nochmal gegeneinander angetreten, um dann den Wacken Slam Champion Titel zu bekommen.
Ja, dann freuen wir uns aber sehr, dass du jetzt ausgeschlafen bei uns bist, muss ich sagen. Das war bestimmt ganz schön anstrengend, oder?
Wacken ist immer, also ist schon anspruchsvoll, da mehrere Tage zu sein. Ich bin ja eben auch keine Anfang 20 mehr und nicht mehr ganz so der Festival-Typ. Das heißt, es ist natürlich auch einfach Arbeit, aber es gibt kaum einen besondereren und schöneren Rahmen, um im Rahmen von Festivals eben auch das zu machen. Ja, das und es wird eben auch von den Metal-Fans wahnsinnig gut angenommen dort.
Ja, das ist einfach eine Wahnsinns-Atmo da.
Ja.
Du hast zu unserem Hochsommer-Special auch einen Text mitgebracht. Das darf ich schon mal verraten. Leute, bleibt dran, auch wenn nachher noch mein Gedicht kommt. Also bis zum Schluss, denn dann noch ein Originaltext von Björn. Vorher aber drei Gedichte, die wir euch vorstellen wollen, von Annette von Droste-Hülshoff, Max Hermann Neiße. Du hast sie alle vorgelesen, und Georg Britting. Und ich sag euch, das wird eine heiße Kiste. Magst du uns ein bisschen was zu Annette von Droste-Hülshoff erzählen? Björn, du hast ein Gedicht von ihr mitgebracht, und du hast ja schon gesagt, am Bodensee bist du aufgewachsen. Das atmet ja sozusagen permanente Droste-Luft da.
Unbedingt. Also Annette von Droste-Hülshoff ist zwar eigentlich im Münsterland geboren, also in der Burg auf der Burg Hülshoff, wie man sagt, bei Münster, das war 1797, ist aber dann eben in ihren späteren Lebensjahren an den Bodensee gegangen, hat dort ein eigenes Häuschen gekauft von ihrem ersten verdienten Geld mit Literatur. Und als sie ihr schlechter ging, ist sie zu ihrer Schwägerin und Schwager in die Burg gezogen. Das ist die älteste erhaltene Burg Deutschlands. Und an beiden Orten habe ich eben als Kind und Jugendlicher auch gearbeitet, also Kartenverkauf oder eben auf die Räume aufgepasst und so weiter. Und tatsächlich war auch eine morgendliche Aufgabe von mir, ihre Wohnung in der Burg zu bohnen mit einer Bohnermaschine. Und überall an den Wänden waren eben auch immer schon Gedichte von ihr. Und als ich dann so 16, 17 war, hat mich auch diese Gedichte in der Wand auch zu ersten eigenen Gedichten so ein bisschen inspiriert, was auch dazu führte, dass das Reimschema und der Rhythmus relativ ähnlich dann waren, als ich mit 16, 17 dann eben anfing, auch Gedichte zu schreiben. Also insofern war immer ein Einfluss da. Toll. Und wie gesagt, eben auch ein persönlicher Bezug natürlich, aber dann passt jetzt auch hier das Gedicht eben dann ganz gut, weil es eben auch ein Blick in einem heißen Bodenseesommer ist, mit Blick hinüber auf die Alpen, wo der Schnee noch auf den Bergen ist. Und das ist im Grunde auch etwas, mit dem ich selber viel verbinde. Meine Kindheit bestand aus zu heißen Sommern am Bodensee. Deswegen bin ich auch so furchtbar gerne im Norden jetzt. Aber Annette von Droste-Hülshoff war nicht nur Dichterin, sie war auch Komponistin, hatte zu Lebzeiten nicht so großen Erfolg, also kleinen Anerkennungserfolg, und wurde auch wahrgenommen. Aber sie hat wohl selbst auch gesagt, dass sie gar nicht zwingend zu Lebzeiten gelesen werden will. Sie freut sich, wenn sie 100 Jahre später noch gelesen wird, und das hat sie ja sehr erfolgreich hinbekommen.
Mehr als, ja.
Ja.
Klasse. Also das ist ja wirklich so ein Kindes- und Jugendbezug zu so einer großen Persönlichkeit.
Ja, mir geht vor allem geht mir ja das Herz auf, weil ich bin ja ein absoluter Annette von Droste-Hülshoff-Fan. Wir haben ja unser Seelenfutter mit ihr begonnen. Friedemann, erinnerst du?
Mit einem
Gedicht von ihr. Und dass du so einen Bezug zu ihr hast, ach, das finde ich natürlich ganz, ganz wohl, ganz, ganz toll. Also es ist ja zauberhaft, also, dass wir das jetzt hier haben.
Es ist auch eine persönliche Begeisterung für sie. Andersrum habe ich immer noch diese Anekdote, auf die ich nicht zwingend stolz bin, aber sie ist relativ unterhaltsam. Ich habe tatsächlich bei dieser Zeit in der Burg geschafft, ihr Sterbebett kaputt zu machen.
Nein!
Ich weiß nicht, ob ihr diese Bohnermaschinen kennt. Das ist so eine Maschine, die dreht sich unten eine Bürste und man lenkt die durch Gewichtsverlagerung. Und am ersten Tag habe ich zu sehr in eine Richtung gedrückt, und das ist mir nach rechts abgehauen und hat ein Bein dieses Sterbebettes angeknackst. Und also es war nicht völlig zerstört, aber eben angeknackst, konnte aber repariert werden. Man sieht es heute auch nicht mehr. Also es ist auch drüber gezeichnet worden. Also es war auch absolut keine Absicht. Ich hatte ja große Wertschätzung für sie. Aber es war mir sehr, sehr, sehr unangenehm. Aber,
das denke ich mir.
Ja.
Ja, aber da hast du jetzt auch eine Rille hinterlassen, ne?
Ja, ein bisschen, ja.
Ja, und dann hast du einen wunderbaren Text von ihr mitgebracht. Lass doch mal hören.
Genau, also mit dem fühle ich mich auch sehr verbunden, weil ich selbst auch kein großer Hitzefreund bin. Und das Gedicht heißt auch einfach nur Sommer und geht so. Du gute Linde, schüttle dich. Ein wenig Luft, ein schwacher West, wo nicht, dann schließe dein Gezweig so recht, dass Blatt an Blatt sich presst. Kein Vogel zirpt, es bellt kein Hund, allein die bunte Fliegenbrut summt auf und nieder übern Rhein und lässt sich rösten in der Glut. Sogar der Bäume dunkles Laub erscheint verdickt und atmet Staub. Ich liege hier wie ausgedorrt und scheuche kaum die Mücken fort. O Sentis, Sentis, läg ich doch dort, grad an deinem Felsenjoch, wo sich die kalten weißen Decken so frisch und saftig drüben strecken, viel tausend blanker Tropfen Spiel, glückselger Sentis, dir ist kühl.
Ja.
finde auch selber. Also,
ja, ein Blick, den wir uns alle wünschen, oder? In diesen heißen Tagen im Moment.
Ich finde den formulierten Neid auf einen Berg im Schnee einfach unglaublich sympathisch und nett. Das ist, ich kann das so nachvollziehen.
Erzähl doch mal eben, weil nur 2 von 3 Norddeutsche den Sentes kennen.
Der Sentes ist sozusagen der sogenannte Hausberg des Bodensees. Also man sieht ja wirklich, ich habe auf der nördlichen Seite des Bodensees gelebt, man schaut über den See, dann kommt erstmal ein kleines bisschen Schweizer Flachland und dann gehen massiv die Berge hoch und bei guter Sicht sieht man auch wirklich einfach wirklich jedes Detail da oben. Und der Sentes ist eben so der größte Berg, den man von dort aus sehen kann. Und in den 80er Jahren kenne ich es auch noch, dass als es bei uns heiß war, Schnee oben drauf lag. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, die Webcam vom Sentes angeschaut. Da oben liegt kein einziges Fünkchen Schnee mehr. Das ist natürlich dann auch eine Folge dessen, was mit unserer Welt passiert. Aber es ist, wie gesagt, das ist der Berg, den man im Grunde als erstes wahrnimmt. Ganz oft eben auch mit Schulklassenausflug dorthin gemacht. Man ist auch oben gewesen mit der Schulklasse und so weiter. Aber von daher ist das eben ja etwas sehr Prägnantes im Blickfeld, wenn man auf der Nordseite des Bodensees steht und hinüberschaut.
Das Gedicht lebt ja von einem unglaublichen Kontrast. Ne? Also die Temperatur flitzt von ganz oben nach ganz unten am Anfang, röstet es so vor sich hin und es läuft auf dieses Schneefeld und auf die kalten weißen Decken auf dem Berg hinaus. Was hat dich so angesprochen an diesem Gedicht, an diesem Auseinandergehen von zwei Atmosphären?
Also einmal natürlich auch der örtliche Bezug und mit ihr groß geworden zu sein, aber dann eben vor allem wirklich einfach, dass ich selbst überhaupt kein Hitzemensch bin und wirklich, mir geht's auch körperlich schlecht, wenn es zu lange heiß ist. Und ich konnte ihre Gedanken und ihr Gefühl so gut nachvollziehen, in dieser brütenden Hitze zu stecken und dann ist da in der Ferne etwas, das ist kühl und man wünscht sich dahin. Das war etwas, was ich unglaublich gut nachvollziehen kann. Ich habe jetzt hier keinen Blick mehr auf die Berge, schneebedeckt, jetzt hier in Norddeutschland, aber ich erwische mich auch an sehr heißen Tagen dabei, wie ich die Temperaturen eines meiner Lieblingsorte auf der Welt nachgucke, Sligo in Irland an der Westküste, und das sind dann immer so 16 Grad, wenn hier paar und 30 sind. Und dann mache ich mir auch die Webcam an. Also im Grunde ist es ein ähnlicher Vorgang, dass ich halt nur, ich gehe dafür ins Internet, sie konnte eben einfach aus dem Fenster gucken dafür. Aber das ist wirklich dann auch dieser persönliche Bezug, dass ich dieses Brüten in der Hitze so unglaublich toll in Worte gefasst finde. Und dann eben dieser Kontrast drin mit diesem weit entfernten Sehnsuchtsort, also zu Fuß natürlich zumindest, mit eben einem Berggipfel, der noch schneebedeckt ist. Und das ging mir selber auf so vielen Ebenen sehr, sehr nah, weil ich eben Hitze und zu lange Hitzephasen exakt so wahrnehme und empfinde.
Ja. Ich würde das gern mit euch noch mal ein bisschen genauer angucken, diesen Eingangsteil. Die bunte Fliegenbrut hat es ja bei uns in den Titel geschafft. Also das Hochsommerliche, was, ich sag mal, im Klischee ja beste Laune und Schwimmbadstrand und Eisessen ist, das Hochsommerliche kriegt hier so einen Zug ins Eklige. Allein die bunte Fliegenbrut summt auf und nieder über den Rhein und lässt sich rösten in der Glut.
Ja, aber das ist ja, aber ich finde, das ist ja auch genau das, was Hochsommer so ein wenig ausmacht. Ja, das ist ja der Unterschied zum Frühsommer oder zum Frühling, wenn man sich wirklich freut, wenn die Temperaturen ein bisschen freundlicher werden und die Sonne lacht. Diese Hitze jetzt ist, glaube ich, für die meisten in einer gewissen Art und Weise auch bedrohlich und hinterlässt nicht nur ein glückliches Gefühl, sondern auch immer diesen leichten Schweißfilm auf der Haut und die Fliegen oder Wespen, die einen umgeben. Und ich finde auch, dass sie das wunderbar bedrohlich schreibt, also fast, wie gesagt, fast ein bisschen bedrohlich, lässt sich rösten in der Glut, das ist hurra, das ist auch schon ein bisschen, ja, das denkt einfach an und tut ja auch weh, erscheint verdickt und atmet Staub, also bekommt kaum noch Luft. Und dann hast du das gerade so schön gesagt, Björn, und dann der Blick auf den Sehnsuchtsort.
Ja.
Das ist so. War das für dich dann ist das im Bodensee so, dass der Sentes auch der Sehnsuchtsort ist, wenn man darüber schaut?
Ich glaube nicht konsequent das ganze Jahr über. Es geht, glaube ich, wirklich um diesen Kontrast dieser lähmenden, bleiernen Hitze, die über dem Land liegt, die auch eben das ganze Land und den einzelnen Menschen lähmt. Und dann hat man etwas, was man sieht, man weiß, da oben ist es kühl und der Wind weht und so weiter. Also gerade auch der fehlende Wind wird ja auch sehr gut beschrieben. Sie bittet die Linde, sich zu schütteln. Ja. Sie wünscht sich einen Westwind. Und dass, wenn zumindest die Linde sich schon nicht schüttelt, soll sie doch bitte ihr Blattwerk so verdichten, dass es wenigstens Schatten spendet. Also insofern ist es, glaube ich, wirklich in großen Hitzephasen auf jeden Fall sowas wie ein Sehnsuchtsort. Man denkt und daran und weiß natürlich, dass es auch einfach 1500, 1800 Meter weiter oben auf jeden Fall kühler ist. Und insofern ist es, glaube ich, so ein Sehnsuchtsort für den Moment, aber nicht zwingend jetzt prägnant für den Bodensee an sich, dass man am Bodensee auch im Herbst stehen würde und sagen würde, jetzt muss ich aber da hoch, sondern...
Das ist, glaube ich, wirklich aus der Hitze in die Kühle.
Genau, aus der Hitze heraus ist es ein Sehnsuchtsort, ja.
Es ist die Nordseite des Gebirges, also auch die Schattenseite, da liegt der Schnee tatsächlich noch am längsten.
Ja.
Und hat ein Versprechen auf Linderung. Das finde ich wunderbar. Kein Vogel zirpt. Ich bleib nochmal bei dieser bleiernen, du nanntest es bleierne Hitze. Kein Vogel zirpt, es bellt kein Hund. Also die haben alle keinen Bock mehr. Und ich lieg hier wie ausgedorrt und scheuche kaum die Mücken fort. Das ist so eine Agonie. Also da muss man sich noch kurz dran erinnern zu atmen, ne? Weil sonst eigentlich ist durch.
Ich finde das auch sehr krass formuliert. Also sie hat ja nicht mal mehr die Kraft, die Mücken vorzuscheuchen. Und also wenn Mücken stechen, das ist ja das, was der Mensch sich ja doch eigentlich kümmert. Aber wenn selbst dafür die Kraft fehlt, dann ist das schon sehr auf den Punkt geschrieben, wie belastend auch für sie diese Hitze gewesen sein muss. Ja.
Absolut.
Das Thema wird uns ja heute noch weiter begleiten. Also wir haben ja noch das eine oder andere Hochsommerliche, aber ich finde, es ist ein extrem starker Aufschlag hier. Und
es setzt den Ton auf jeden Fall. Ja.
Es setzt den Ton. Viel tausend blanker Tropfen Spiel, was da eingefangen ist an diesem Nordhang des wunderschönen Sentisgebirges. Glückseliger Sentis, dir ist kühl. Neid, Neid, Neid.
Ja, da klingt auch ihr persönlicher Neid mit durch. Das finde ich aber eben auch sehr schön formuliert von ihr in dem
total
Punkt.
Total süß.
Dann fühlst du dich ja so wieder, oder? Du fühlst dich da bestätigt.
Absolut,
das,
ja.
Was du auch spürst.
Also sagt insofern, ja, es ist wirklich viele Bezüge, wie gesagt, einfach die persönliche Wahrnehmung und natürlich der Ort und die Kindheit. Ja. Und von daher war es, ja, Faust auf Auge, dieses Gedicht für mich.
Sehr schön. Wusstest du sofort, dass du es mitbringen würdest, Björn?
Bitte?
Wusstest du sofort, dass du es mitbringen würdest?
Nee, ich habe tatsächlich erstmal kurz ein bisschen gesucht, was ich an Sommergedichten habe. Und dann aber, als ich das fand, wie gesagt, traf es so sehr meinen eigenen Nerv und dann eben auch den persönlichen Bezug, dass ich dachte, ein anderes, nein, geht nicht. Also ich hätte noch 7, 8 andere sogar in der Auswahl gehabt, aber keines fühlte sich so nah für mich an wie dieses Gedicht. Ja.
Wir wollen die anderen gar nicht hören, weil das ist es. Ich will noch einen Punkt sagen, den ich so mag an diesem Gedicht. Also du hattest ja eben den Neid gesagt auf den Berg. Und es ist so ein Mitleiden der ganzen Kreatur. Also das ist nicht nur der Mensch, Annette von Droste-Hülshoff, schnauft da vor sich hin, sondern alle Schöpfung, alle Tiere, alle sogar der Bäume dickes, dunkles Laub scheint verdickt und atmet schaub, alles ächzt und stöhnt. Und es ist, finde ich, ein großer gemeinsamer Grundton.
Ich habe auch bei Es bellt kein Hund, habe ich wirklich sofort das Bild von einem Hund, der hechelnd im Schatten liegt, apathisch vor Augen. Also eben auch, der selbst auch nicht mehr die Kraft hat, nicht mal mehr zu kläffen oder so. Und dann wiederum die bunte Fliegenbrut, muss ich eben auch jetzt an diesen Sommer denken und dass ich mich zurzeit nicht gerne dem Biomülleimer nähere, weil er die bunte Fliegenbrut beinhaltet.
Genau, die ganz agil sein können bei der Hitze.
Ja, die kommen ja klar damit als Insekten.
Und wenn die ganze Schöpfung hier zusammen hechelt, der Berg wird da ganz fein mit Du angesprochen und ist das schöne Gegenüber. Also, ich freue mich darüber sehr, Björn. Ein tolles Ding.
Dankeschön.
Toller Text. Susanne, du hast ein Bibelwort dafür gefunden. Also diejenigen, die neu zuhören heute beim Seelenfutter, wir stellen Gedichte zueinander und dann so ganz frei assoziativ ein Bibelvers, der uns dazu einfällt, und wir lassen die mal so zusammen klingen und schauen, was passiert. Und da warst du fündig.
Genau, Ja, da war ich fündig. Muss ja, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich bin fündig geworden bei Jesaja Kapitel 4, Vers 5 und 6. Und der nimmt es so ein bisschen, natürlich dieses Gefühl auf, dem der ganzen Hitze so ausgeliefert zu sein oder überhaupt dem Wetter und dem Klima so ausgeliefert zu sein, und verspricht ein wenig Schutz. Und Vers 5 und 6 gehen so: Dann kommt er, und über dem ganzen Gebiet des Berges Zion und seinen Festplätzen erscheint bei Tag eine Wolke und bei Nacht Rauch und eine strahlende Feuerflamme. Denn über allem liegt als Schutz und Schirm die Herrlichkeit des Herrn. Sie spendet bei Tag Schatten vor der Hitze und ist Zufluss, Flucht und Obdach bei Unwetter und Regen. Also egal was kommt, die Herrlichkeit des Herrn bietet Schutz. Mhm. Vielleicht ist es auch das, wir wissen ja, also Annette von Droste-Hülshoff war ja auch sehr, sehr gläubig, und vielleicht ist es auch das ein wenig, was sie dann gesucht hat und auch gesehen hat.
Und Jesaja kommt ja bekanntlich auch aus einem richtig heißen Land. Mhm. Also der hat sie einen Sehnsuchtsort als einen Schattenort dort genannt, ne? Also ja. Schutz und Schatten. Genau. Ja, fein. Dankeschön. Sehr schön.
Und du liest noch einmal dann den Sommertext von Annette.
Ja. Sommer, du gute Linde, schüttle dich. Ein wenig Luft, ein schwacher West. Wo nicht, dann schließe dein Gezweig so recht, dass Blatt an Blatt sich presst. Kein Vogel zirpt, es bellt kein Hund. Allein die bunte Fliegenbrut summt auf und nieder übern Rhein und lässt sich rösten in der Glut. Sogar der Bäume dunkles Laub erscheint verdickt und atmet Staub. Ich liege hier wie ausgedorrt und scheuche kaum die Mücken fort. O Sentes, Sentes, läg ich doch dort, grad an deinem Felsenjoch, wo sich die kalten weißen Decken so frisch und saftig drüben strecken, viel tausend blanker Tropfen Spiel, glückselger Sentes, dir ist kühl.
Wunderbar.
So schön gelesen auch. Ich finde es wunderbar gelesen. Vielen Dank.
Ja, also ein heißer Auftakt, und da schließt an, Susanne, dein Text Sommermittag am See, und ich sag euch Leute, es gibt keine Abkühlung, es wird nicht besser.
Es wird nicht wirklich kühler.
Keine Chance.
Wir haben ein bisschen roten Faden drin heute, habe ich den Eindruck. Ja.
Max Hermann Neiße, kennst du den, Björn?
Nee, tatsächlich nicht. Der war an mir vorbeigegangen.
Ich kann ihn dir wirklich nur und allen anderen, die jetzt zuhören, nur wärmstens ans Herz legen. Er ist 1886 geboren in Neiße in Schlesien. Den Namen hat er dann auch später sozusagen seinem Geburtsnamen Max Hermann angeschlossen. Und sein großes schriftstellerisches Talent ist gleich eigentlich von Anfang an sichtbar geworden während seiner Schulzeit. Aber noch etwas anderes war von Anfang an ganz offensichtlich. Etwas, woran kein Mensch, der ihn sah, vorbeischauen konnte. Sein verstümmelter Körper. Max Hermann Neiße ist kleinwüchsig geboren, hatte einen Buckel und einen überdimensional großen kahlen Schädel. Er war wirklich über alle Maßen hässlich. Und er selber hat es einmal so beschrieben, ich zitiere, der harte, gewalttätige, böse Grundanstoß, der sozusagen meine Wunde zum Bluten brachte und mich zum Dichter schlug, war das Erlebnis missgestalteter Körperhaftigkeit, des Verwachsenseins.
Oh je.
Ja, ja, aber er ist nicht daran verzweifelt, das muss man sagen. Er schrieb und schrieb und schrieb, was das Zeug hielt, hat ein Studium begonnen, hat es dann aber wieder abgebrochen, um als freier Schriftsteller zu leben. Hat in der Gastwirtschaft seines Vaters ausgeholfen. Sein Vater war Gastwirt, und das hat natürlich, also wir wissen beide, auch Björn und auch ich, dass das Schreiben wirklich ein harter Beruf ist und dann man davon auch damals und auch heute kaum leben konnte. Aber er hatte nach und nach Erfolg. 1906 ist sein erster Gedichtband erschienen unter dem Titel Ein kleines Leben. Und nach dem Ersten Weltkrieg und dem Tod seiner Eltern ist er dann nach Berlin gezogen. Und in Berlin, in der Weimarer Republik, wurde er dann sozusagen eine Sensation. Sein besonderes Talent, aber eben auch seine Erscheinung haben ganz, ganz große Aufmerksamkeit erregt. Aber anders als als Kleinwüchsige vielleicht im Zirkus angestarrt werden, wurde er wirklich tief verehrt. Er gehört zu den meist fotografierten und meist gemalten Figuren Berlins aus dieser Zeit. Und tatsächlich bin ich ihm das erste Mal begegnet in einer Ausstellung von Georges Groß in Berlin. Der hat nämlich sein mit bekanntestes Porträt gemalt und ihn damit wirklich zu einer Art Ikone gemacht. Hermann Neisser hat dann selber auch natürlich weitergeschrieben, Theaterstücke, auch kleinere Erzählungen und ist dann auch zum Kabarett gekommen und hat dort Ringelnatz kennengelernt. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Die beiden sind sehr, sehr gute Freunde geworden.
Also auch so eine Kleinkunstszene. Ich weiß nicht, genau. Björn, Poetry Slam und ist Kleinkunst das falsche Wort, oder?
Nö, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass man gerade diese Szenen Anfang des 20. Jahrhunderts auch zum Teil wirklich auch die Salons und literarischen Salons und so weiter, dass es Szenen sind, die der Poetry Slam Szene im deutschsprachigen Raum zum Beispiel gar nicht so unähnlich sind, was auch den Austausch angeht, was das gegenseitig Beeinflussen angeht.
Ja, genau.
Und also viele Menschen im Poetry Slam beziehen sich auch ganz, ganz gezielt auch auf Menschen aus dieser Ära, wie eben auch Kästner und Ringelnatz und Morgenstern und so weiter. Und insofern, ich glaube, das sind große
Faktoren. Leiste gehören.
Ja. Genau. Ja, cool.
Ja, ja, absolut. Ja. Also er war extrem erfolgreich dann auch in dieser Kabarett-Szene damals und hat 1927 den Gerhard-Hauptmann-Preis gewonnen oder erhalten. Also er war definitiv dann auch in der Szene angekommen und als Künstler anerkannt in Deutschland. Aber mit dem aufkommenden Nationalsozialismus hat das Ganze dann ein jähes Ende genommen. Er ist dann nach dem Reichstagsbrand 1933 mit seiner Frau in die Schweiz geflohen. Dann in die Niederlande und dann nach Großbritannien, wo er 55 in London an einem Herzinfarkt starb. Lange vergessen wurde und jetzt seit den 80er Jahren nach und nach wiederentdeckt worden ist. Und das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, der Sommermittag am See, den hat er in der Schweiz geschrieben. Und zwar nach der Flucht, nach dem Reichstagsbrand im Juni 1933. Und wenn wir das Gedicht jetzt hören, klingt das auch natürlich immer ein bisschen an. Aber das war für mich natürlich auch der Link ein wenig zum Sentis.
Unbedingt, das ist dann auf jeden Fall eine enge Verbindung. Ja.
Er blickt auf dieselben Berge sozusagen. Ja. Aber jetzt hören wir erstmal. Sommermittag am See. Der Mittag träumt, der See bewegt sich träge. Im einsam weißen Haus klagt das Klavier. Die Uhr macht langsam ihre Stundenschläge. Auf heißem Stein sonnt sich ein Katzentier. Im Strandbad lassen sich die Menschen schmoren. Es riecht so sommerlich nach Holz und Teer. Man fühlt sich ohne Pflichten weltverloren und spürt den nahen Süden und sein Meer. Indes in all den leeren Straßen drüben, gigantisch gähnend, das Verdauen gedeiht. Der Essendünste jetzt die Lüfte trüben, hält ihren Schlummer ungestört die Zeit. Ein Flieger zieht am Himmel in die Weite, es nahen sich Gewitterwölkchen sacht. Und seltsam winterlich starrt das beschneite Gebirge fern in seiner kalten Pracht.
Finde ich auch wirklich, wirklich toll. Bin wirklich begeistert. Ich kann ihn bis gerade eben nicht. Ich finde auf mehreren Ebenen, ist auch gerade ganz spannend in Bezug auf das Vorgedicht. Wir haben einmal am Ende, haben wir ja wirklich fast den gleichen Bezug. Also auf die Hitze, so als Kontrast, haben wir wieder die beschneiten Berge. Also es ist wirklich das gleiche Bild, wie Annette von Droste-Hülshoff dann vielleicht 100 Jahre früher gewählt hat. Ja. Und das finde ich wahnsinnig schön. Ich finde aber auch hier spannend, dass die erste Hälfte des Gedichtes fast noch ein bisschen neutral Sommer beschreibt. Und dann aber eben das Negative oder dass die negativen Aspekte mit reinkommen. Und was ich noch ganz schön fand, vielleicht also um meinen ersten Kommentar dazu abzuschließen, ich finde spannend, wie in den ersten vier Zeilen abstrakte Dinge handelnde Akteure sind. Ja. Der Mittag träumt und sie machen alle etwas. Aber die erste Zeile des nächsten Vierzeilers, die Menschen lassen etwas mit sich machen. Alle die Figuren vorher, der Mittag, die Uhr, der See, das Klavier sind aktiv und also tun etwas. Aber mit den Menschen wird etwas gemacht und lassen etwas mit sich machen. Finde ich einen spannenden Kontrast. Aber bei beiden Gedichten, wie gesagt, auch dieses, wie wie diese Hitze eben die Welt lähmt oder fast, also einfriert, ist ja ein ganz blöder Begriff, aber eben zum Stillstand bringt so ein bisschen. Und das kommt mich bei beiden Gedichten wahnsinnig toll rüber.
Ja, ja, und das, was mich sozusagen hat aufmerken lassen jetzt, abgesehen davon, dass beide natürlich auf dieselben beschneiten Berge schauen, ist, dass bei Hülshoff dieses Gebirge sozusagen der Sehnsuchtort ist. Bei Hermann Neisse klingt es fast bedrohlich. Ja, es hat was anderes, es ist völlig anders konnotiert. Also er meint auch ganz sicher was anderes damit. Es ist das, was sich sozusagen aus der Ferne langsam andeutet und weswegen er wahrscheinlich, nein, ganz sicher sogar 1933 Deutschland verlassen hat.
Ah ja.
Ja, okay. es ist dieser.
Sind die Gewitterwölkchen.
Es sind die Gewitterwolken. Es ist das seltsam winterlich starrt das beschneite Gebirge fern in seiner kalten Pracht. Da kommt etwas Kaltes auf uns zu. Da passiert etwas und das ist ihm klar. Das ist ihm früher klar als viele andere. Sonst hätte er 33 dass dieses Land mit Sicherheit nicht verlassen, indem er ja gerade so angekommen war. Also er war völlig arriviert in dieser Künstlerszene in Berlin. Und dann den Mut zu haben, zu gehen. Und er ist im Exil nie wirklich angekommen. Er ist nie heimisch geworden. Er hat die Schweiz verlassen, über die Niederlande. Großbritannien hat ihm, England hat ihm die Staatsbürgerschaft verwehrt. Seine Frau ist ihm fremd gegangen in England und hat ihn halb, also fast verlassen. Also er ist in England nie glücklich geworden, wie viele Exilanten, die ja dann auch ein bisschen ihre Sprache verloren haben. Aber er hat das gemacht, weil sich etwas am Horizont in der Weite andeutet, was er spürt, was nicht gut ist. Und ich glaube, das finde ich das Faszinierende an diesem Gedicht.
Okay. Da legst du jetzt eine ganz neue Deutungsebene rein, mit diesen Gewitterwölkchen. Ja, also mir fiel am Schluss auf dieses seltsam winterlich starrt das beschneite Gebirge. Dieses Befremden da dran. Es ist, der große Kontrast ist ganz andere. Es ist nicht erfrischend kühl, aber es ist eben so ganz anders. Und jetzt bringst du da so noch eine ganz andere Qualität von Bedrohung irgendwie rein, die, spannend. Also die lese ich natürlich nicht, wenn ich das erste Mal mir anschaue, aber in dem Kontext seines Lebens total überzeugend. Und möglicherweise dann ja auch diese Trägheit auch nochmal im übertragenen Sinne zu sehen, also wie da so alles vor sich hin erschlafft und mit sich machen lässt, wie du sagst, Björn.
Ja.
Ohne Pflichten Welt verloren, na Halleluja, naja, da fällt da mir was ein.
Wenn man sich die dritte Strophe mal genauer anschaut, dann, also wie Björn schon sagt, am Anfang sind sozusagen die Dinge handelnde Akteure. In der zweiten Strophe merkt man, dass die Menschen etwas mit sich geschehen lassen. Und in der dritten Strophe weitet er ja seinen Blick, indes in all den leeren Straßen drüben gigantisch gähnend das Verdauen gedeiht. Das ist ja nichts wirklich Schönes, was er da beschreibt.
Ja. Nein.
Also der Essendünste ist ja auch sowas wie ein da gärt etwas. Und das ist ja sozusagen auch mit der Situation natürlich schön vergleichbar. Also finde ich natürlich auch jetzt mit dem Kontext eine sehr, sehr spannende Interpretation, einen sehr spannenden Ansatz. Mir ist aber noch eine Kleinigkeit zu dem eben ja doch gleichen Bild am Ende aufgefallen. Ja. Also bei Annette von Droste-Hülshoff ist es so eine fast zärtliche Beziehung zu diesem entfernten Berg. Und hier ist es so eine Fremdheit, also überhaupt keine Beziehung, sondern es ist etwas, was da ist, aber er hat keine Beziehung dazu. Wie gesagt, seltsam, also viel deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Das heißt, sie haben zwar das gleiche Bild gewählt, aber eine völlig andere Beziehung zu diesem Bild jeweils. Das finde ich auch sehr spannend im Unterschied.
Das hat mich so gereizt daran. Es ist dasselbe Bild, es ist ja möglicherweise sogar, wir wissen ja jetzt, dass es die Schweiz ist, sind also die Alpen, sind ähnliche Berge, vielleicht dieselben Berge. Und dann, es ist aber ein völlig anderer Blick.
Weißt du, wo in der Schweiz er gelebt hat?
Nein, das weiß ich nicht.
Ob
es jetzt der Sentis war, weiß ich nicht. Aber
mir ging es jetzt eher nur um, der See bewegt sich träge, ob es eben halt der Bodensee ist oder einer der anderen vielen, vielen Schweizer Seen, die es ja auch gibt, mit Genfer See, Züricher See und so weiter. Ja, aber.
Genau. Aber es ist auf jeden Fall, sind es die Schweizer Berge und es ist ein anderer Blick, es ist eine andere Stimmung, die er da aufnimmt. Und vielleicht nochmal, um das Seltsame auch nochmal aufzunehmen, von dem du gerade sprachst, Friedemann. Ich glaube, kontrastieren zu diesem Sommermittag am See, also zu dem Sommer, mutet natürlich dieses winterlich starr beschneite Gebirge einfach seltsam an, wenn alles um mich herum eigentlich ansonsten in der Sonne träumt. Und er beschreibt ja auch den Sommer und die Wärme nicht unbedingt als nicht so schrecklich, finde ich, wie Annette von Droste-Hülshoff. Also sie fühlt sich ja offensichtlich körperlich völlig unwohl. Ja. Und ihr beschreibt ja diese Agonie, also sie kann sich darin kaum bewegen. Bei ihm empfinde ich das als nicht ganz so bedrohlich, sondern der Blick auf diese Berge, die machen ihn eher, also verwundern ihn eher, ja, oder er kann damit nicht so viel anfangen.
Ja, also gehe ich mit, diese das Hochsommerliche ist nicht so erdrückend, also es ist erträge, klagend, langsam. Also das Klavier tragt, finde ich schon sehr kunstvoll, ja, ja. Sehr wunderbar. Nicht? Aber dazwischen passiert, der Umschwung passiert davor. Also es wird dann in der dritten Strophe wirklich eklig.
Ja. Ja.
So wie die bunte Fliegenbrut bei dir, Björn, dich erinnert, was in deiner Biotonne da passiert. Das hier im großen Stil, also auf den leeren Straßen, gähnend das Verdauen der Essensdünpf. Also, das ist, also da nimmt diese schwere Hitze etwas Lebensfeindliches an. Da will ich auch nicht mehr sein, da will ich auch nicht irgendwie auf dem Steg liegen. Es riecht so sommerlich nach Holz und Teer. Finde ich wunderbar, denke ich an Skandinavien und wunderschön. Also alles, was da riecht, riecht nach Fäulnis, nach Verwesung und nach Tod.
Ja, absolut.
Und aber auch hier eben dieser Stillstand, den finde ich hier so unglaublich schön formuliert, hält ihren Schlummer ungestört die Zeit. Das heißt, die Zeit selber schläft, sie ruht, sie geht nicht weiter gerade. Und das ist ja dieser Stillstand, den Hitze mit sich bringen kann, sieht man ja auch, also hat man früher ja auch schon am Mittelmeer gesehen, deswegen gibt es Siestas, weil Menschen sozusagen in dieser Hitze sozusagen Ruhe halten, weil eben kaum etwas anderes machbar ist und
Genau, aber was ich noch sagen wollte, das muss kein Widerspruch sein, Friedemann, ich meinte, das, was Annette von Droste-Hülshoff beschreibt, ist ja sozusagen so ein körperlicher Umgang, also sie fühlt sich ja körperlich unwohl. Was er beschreibt, ist natürlich die Schattenseite dieser Hitze, sozusagen als Betrachtung, ja, als Geruch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich total körperlich damit unwohl fühlt, während bei Annette von Droste-Hülshoff habe ich das Gefühl, also wenn es jetzt hier nicht langsam kühler wird, dann gehe ich ein. Aber beides hat natürlich diese Schattenseite dieser Hitze, die sie einfach auch hat. Und dann die Kühle bei der einen, der Sehnsuchtsort bei dem anderen eher das seltsame
angestarrt werden.
Angestarrt
von,
werden, ja.
von dieser Kälte.
Ja.
Großartig. Was für ein schönes Gedicht, Sommermittag am See. Susanne, ich habe dazu ein Bibelwort gefunden und der Psalm 63, aus dem ich jetzt gleich zitiere, der hat eigentlich genau dasselbe Fließschema. Also der hebt an in einer großen Trockenheit und der hat dann im zweiten Vers und im achten Vers, den lese ich noch dazu, da gibt es das Element der Erlösung im Schatten. Ganz witzig, oder? Weil wir, damit haben wir es gerade so. Also es setzt ein mit: Es dürstet meine Seele nach dir, Gott. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Da ist die Trockenheit ein äußeres, also ein Wüstenmotiv und ein inneres Motiv des seelischen Verdurstens oder irgendwie so. Und dann heißt es in Vers 8 weiter: Unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Also da, wie bei dem, was du von Jesaja beschrieben hattest, und da gibt es Schatten bei Gott und unter diesem Schatten, da kann ich atmen, da kann ich frei sein und da steigt dann die Fröhlichkeit und der Jubel auf.
Sehr schön. Tschüss. Kann ich viel mit anfangen.
Ja, okay.
Dazu, absolut. Dazu lese ich nochmal den Sommermittag am See, oder?
Ja. Oh, ja. Oh, ja.
Der Mittag träumt, der See bewegt sich träge. Im einsam weißen Haus klagt das Klavier. Die Uhr macht langsam ihre Stundenschläge. Auf heißem Stein sonnt sich ein Katzentier. Im Strandbad lassen sich die Menschen schmoren. Es riecht so sommerlich nach Holz und Teer. Man fühlt sich ohne Pflichten, weltverloren und spürt den nahen Süden und sein Meer. Indes, in all den leeren Straßen drüben, gigantisch gähnend, das Verdauen gedeiht. Der Essendünste, jetzt die Lüfte trüben, hält ihren Schlummer ungestört die Zeit. Ein Flieger zieht am Himmel in die Walte, es nahen sich Gewitterwölkchen sacht. Und seltsam winterlich starrt das beschneite Gebirge fern in seiner kalten Pracht.
Wirklich sehr schön.
Ja, und jetzt, Friedemann, kamst du.
Jetzt kommt der dritte Hochsommertext. Der stammt von Georg Britting und der ist neu hier in unserem kleinen, feinen Lyrik-Podcast. Seelenfutter-Fans, Björn, die wissen, Annette von Droste-Hülshoff kam schon vorher, Max Hermann Neiße, alles alte Bekannte, aber Georg Britting, was Neues. Und der Text hat, na klar, so eine gewisse Ähnlichkeit, aber da geht es nicht um die Berge. Was erstaunlich ist, denn Georg Britting ist Bayer und er ist in Regensburg geboren, 1891, in München gestorben, 1964. Also der kannte sich schon auch aus mit den Bergen. Hat bestimmt dazu auch das eine oder andere gedichtet, in diesem Text aber nicht. Ein Schriftsteller, ein Publizist, hat mit 20 die ersten Veröffentlichungen von Gedichten realisiert, hat Feuilletons geschrieben, 1913 einen Einakter-Zyklus uraufgeführt am Stadttheater Regensburg. Alle Achtung, mit 22 Jahren, ne, in der Heimatstadt ein Theaterstück aufzuführen, das will was heißen. Leider ist das Werk verschollen. Also wir wissen nur, dass das der Aufführung. Ein Jahr später, 1914, zieht Georg Britting wie so viele, viele, viele als Freiwilliger und sicherlich auch mit Begeisterung in den Weltkrieg und kehrt nach Regensburg zurück 2018 mit zwei Verwundungen als Soldat und mit militärischen Ehrungen und schließt sich dann in Regensburg dem Arbeiter- und Soldatenrat an, wird Theaterkritiker an der sozialdemokratischen Zeitung Neue Donaupost und findet seinen Weg als Publizist in der Nachkriegszeit, in der Weimarer Zeit, Herausgeber der beachteten Zeitschrift Die Sichel, zusammen mit dem Maler Josef Achmann. Und mit dem geht er gemeinsam nach München und arbeitet dort als freier Schriftsteller. Hat Theaterstücke geschrieben, so manche, die am nicht so durchschlagenden Erfolg gehabt, vor allen Dingen aber seine Gedichte und Erzählungen. Einen Roman hat er geschrieben, 1932, mit dem schönen Titel Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß. Ich finde, für den Titel kriegt man schon mal, oder?
Sehr gut, ja.
Würde ich ihn lesen.
So. Das war 1932, 33, beginnt die Zeit des Nationalsozialismus. Britting bleibt in Deutschland. Er ist nicht dissoziiert von der Nazi-Doktrin. Im Gegenteil, es wurde versucht von seinem Verlag, ihn als völkisch-nationalen Autor mit Fronterfahrung sozusagen, also mit diesem Nimbus zusammen aufzubauen, und Georg Britting ließ es geschehen. Es gibt auch kritische Gedichte von ihm, aber es sind eher Ausnahmen. 1946 heiratet er die Schauspielerin Ingeborg Fröhlich. Ich habe auf dem Rechenschieber nochmal nachgerechnet, sie ist 27 Jahre jünger gewesen. So what? Und die beiden sind in München geblieben und dort ist er dann verstorben 1964, hat viele junge Autoren gefördert, zahlreiche Preise bekommen, Bundesverdienstkreuz etc. etc., war befreundet mit Eugen Roth, mit Georg von der Vrien und anderen, also da in der Szene dann angekommen gewesen. Das Gedicht, das ich mitbringe, stammt aus den sämtlichen Werken Band 2, überschrieben mit Raberos und Hahn. Es ist erst veröffentlicht in seinem Gedichtband mit Gedichten von 1919 bis 1939. Und wir freuen uns riesig über die freundliche Genehmigung der Georg Britting Stiftung, die uns freundlich zuwinkt, dass wir dieses Gedicht hier heute vorstellen dürfen.
Dankeschön.
Das ist doch fein, oder?
Ja,
das ist
sehr,
doch sehr, 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 sehr schön. Und ich sage einmal noch so ein bisschen einordnend, also die Texte, die ich von ihm gelesen habe, haben manchmal so einen expressionistischen Zug. Ich habe über ihn gelesen, die Kategorie des magischen Realismus, das finde ich einen so wunderbaren Titel. Magischer Realismus, musst du dir mal auf der Zunge an einem heißen Sommer.
Eigentlich ein Oxymoron.
Ne? Also, ist spannungsvoll, aber ich finde hier, also ich sehe, das findet sich hier wieder. Wir haben so idyllische Naturszenen jetzt gleich und die kriegen was Groteskes. Lasst euch überraschen. Der Sommer von Georg Britting. Der Sommer ist fürchterlich. Siehst du ihn nur toben? Wie kann man ihn loben, der seine Lanzen wirft, uns zu erstechen? Und dass sie aus Gold sind und nicht aus Eisen, wie sonst die Messer, macht es nicht besser. Wie kann man ihn preisen, den blauen Himmel mit seinen weißen Wolken im Freudentanz? Er tut den Augen weh, all dieser Glanz. Die wilden Blumen sind wie Feuerräder über dem Gras im Wind. Später am Abend glüht schrecklich der Mond. Es blitzen die Schlangen durch Dorn und Gesträuche. Zwar die Kreuzotter im spiegelnden glatten Kleid kannst du erschlagen. Grün surren die Fliegen dann über dem Aas. Hätt er nicht den schwarzen Schatten, der Wald und die Quelle froschkalt, wär nicht zu ertragen die hitzige Zeit.
So richtig Sommerfans sind sie alle nicht.
Kann man wohl mal so sagen.
Uiuiui, der Sommer von Georg Britting, was sagt ihr?
Spannend, auch also jetzt die ersten beiden Gedichte waren ja ein sehr klassisches Reimschema, würde ich sagen, und Rhythmus und eben auch Kreuzreim. Das hier ist natürlich ein bisschen eine modernere Form von rhythmischer Struktur, erstmal zur Form, finde ich sehr spannend. Ich mag aber die Bilder wirklich sehr gerne, also die Lanzen, die geworfen werden, die aus Gold sind, die aber nicht besser sind als die aus Eisen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung für die Sonnenstrahlen, die einen ja wirklich manchmal wirklich wie ein Stechen in die Augen und in die Haut vorkommen können an so einem heißen, überhitzten Tag, wo dann wirklich das Sonnenlicht selber schon wehtut. Und das finde ich eine extrem schöne Formulierung. Ich staune über den schrecklichen Mond. Ich würde mal selbst sagen, wenn der Abend dann kommt und es dann ja doch wieder ein bisschen kühler wird, dass der Mond dann auch so ein freundlicher Begleiter dieser Kühle vielleicht ist, aber das hat er vielleicht anders wahrgenommen. Und spannend finde ich auch, dass bei ihm die Fliegen wieder vorkommen, dass sie aber, bei Annette von Droste-Hülshoff sind sie bunt. Und ich habe selber, wenn ich an Fliegen denke, auch so dieses, so ähnlich wie so Öl, so ein regenbogenartige Reflexionen, die auf Fliegen ja sein können. Ich weiß nicht, ob das eine andere Fliegenart ist oder ob es eine Frage des Lichts ist, dass seine Fliegen grün sind, aber fand es eben auch spannend, dass beide mal die Fliegen natürlich auch als ein Symbol von diesem überhitzten Sommer bei beiden vorkommt. Also wir haben jetzt wieder eine Parallele zum anderen Gedicht, finde ich sehr schön. Froschkalt klingt eigentlich ein bisschen eklig, aber ich würde erstmal bei angenehmer Kühle nicht an Froschkalt denken. Ich finde die Formulierung aber sehr spannend.
Ja. Er hat insgesamt, finde ich, ganz schräge Bilder eigentlich. Also es ist immer so ein bisschen schrecklich schön an manchen Sachen, ähnlich wie der schreckliche Mond oder dann die froschkalte Quelle, der schwarze Schatten. Es ist alles immer so ein bisschen verrutscht bei ihm. Also
ja,
es ist wirklich wunderbar.
Hat so eine Grotesk-Note, ja, ne? So einen grotesken Grundton. Also, dass die schwarzen Schatten die Erlösung und das Angenehme bringen, wie die froschkalte Quelle, ist genauso grotesk verschoben, wie das, was wir im Eingangsteil lesen. Also, die Lanzen hast du beschrieben, oder die wilden Blumen als Feuerräder. Da musst du schon um die Ecke kommen, um das zu sehen.
Absolut. Und dann die Kreuzotter, die Schlange, die er zwar erschlagen kann, aber dann kommen eben auch die grün schillernden Fliegen und surren ums Aas. Also es, egal was du tut, es wird und wird nicht besser.
Also auch hier eine gehobene Portion Ekel im Text. Und das finde ich schon eine interessante Parallele in allen drei Texten.
Ja.
Dass diese Hochsommer, dieses wirklich erbarmungslos heiße, etwas abstoßend Ekliges auch in sich trägt.
Absolut. Ja.
Und auch bei ihm gibt's eben, also jetzt zwar nicht so als Sehnsuchtsort formuliert, aber eben doch das Kontra, dass das, was eben einem dann doch die Kühle verspricht, der schwarze Schatten im Wald und die Quelle. Also alle drei Gedichte enden sozusagen mit dem Kontrapunkt, mit dem Gegenteil vorher beschriebenen Hitze eben auch. Ja, ich hätte mich erst kurz gefragt, aber es ist, glaube ich, völlig überinterpretiert, wenn man das Gedicht auf einer anderen Ebene wahrnehmen würde, ob der Sommer für das Leben stehen kann und das andere auch für den Toten, der Tod dann auch etwas Erlösendes sein kann. Aber das ist, glaube ich, gerade ein bisschen überinterpretiert vielleicht.
Doch, warum nicht? Wir können da ja.
Also es ist ja alles erlaubt, wenn wir uns mit Gedichten beschäftigen. Aber ich finde diese, sagen wir mal, vitale Seite des Sommers, die wird hier wirklich erdrückt unter einer Temperaturenlast, in der das Leben keine Freude mehr macht.
Ja.
Und das zieht sich ja durch alle Gedichte eigentlich durch. Also bei Hermann Neisse noch am erträglichsten. Aber im Grunde genommen haben wir in allen drei Texten hier Sommer, Sonne, Schokoeis, das haben wir dann nicht, sondern es ist irgendwie auch eine belastende Phase. Ich glaube, dass das passt zu 2022, ja, wo nicht nur die Hitze die Leute auch echt ein bisschen nervt, sogar hier bei uns. Also wir müssen uns ja immer wieder anfeuern und sagen, endlich ist mal schönes Wetter und so. Stimmt ja auch, aber es ist eben auch belastend und drückend. Leute mit gesundheitlichen Problemen merken das ja noch viel mehr. Aber es hat auch sonst was Bleiernes, was wir so ab und an erleben, muss ich gar nicht viel aufzählen. Ne?
Nein, überhaupt nicht.
Nee, und das ist aber auch natürlich wirklich eine Sache, wo dann auch diese Gedichte eigentlich fast immer relevanter werden, weil ja, sagen wir so, in anderen Zeiten vor 30, 40, 100 Jahren waren dann, wenn es mal ein paar Tage heiß war, war das vielleicht auch unangenehm körperlich, aber es war noch nicht etwas Bedrohliches, dass sozusagen auch dieser Planet sich verändert. Wenn ich dann manchmal solche Sätze lese wie, es ist der heißeste Sommer bisher, den du erlebt hast, aber es ist der kühlste, den du im Rest deines Lebens erleben wirst, dann bekommen diese Gedichte noch eine noch größere Bedrohlichkeit, die natürlich auch aus dem Kontext unserer Zeit jetzt stammt. Also sie tragen schon in sich, wie unangenehm eben Hitze sein kann. Und wenn das eben strukturell wird, dann ist es natürlich auch bedrohlich für Menschen und für kommende Generationen.
Ja, definitiv.
Da passt vielleicht auch der Bibelvers, wollte ich gerade sagen.
Genau, du hast einen Vers dazu gestellt.
Ich fand den tatsächlich da sehr passend. Im Grunde passt der aber auch fast zu allen drei Gedichten, aber eben auch hier. Das ist aus der Offenbarung 16,9. Und den Menschen ward heiß vor großer Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Das hat für mich wirklich schon so ein bisschen was, also natürlich auch im Übertragen sind dann eben, wie der Mensch die Schöpfung, ihr Schöpfung keine Ehre zeigt und dadurch sozusagen dazu beiträgt. Aber von daher fand ich diesen Bibelspruch auch gut passend zu mir.
Ja. Wahnsinniger Vers, ja, genau. Ja. Also Gott zu lästern und nicht Buße zu tun, ihm die Ehre zu geben. Und das hängt wirklich, Björn, unmittelbar damit zusammen, wie die Schöpfung kaputt gemacht wird. Das ist eine Gotteslästerung. Ich glaube, das muss man schon so klar sagen. Und wer sich einsetzt für die Bewahrung der Schöpfung, der dient damit dann auch, oder das ist auch ein Gottesdienst irgendwie, sich um diese Natur zu kümmern. Insofern, also es geht ja auch unter die Haut, dein Absolut. Bibelwort. Toll, Dankeschön.
Dann dürfen wir deines jetzt noch einmal hören?
Ja, ich lese noch mal Der Sommer von Georg Britting. Der Sommer ist fürchterlich. Siehst du ihn toben? Wie kann man ihn loben, der seine Lanzen wirft, uns zu erstechen, und dass sie aus Gold sind und nicht aus Eisen, wie sonst die Messer, macht es nicht besser. Wie kann man ihn preisen, den blauen Himmel mit seinen weißen Wolken im Freudentanz? Er tut den Augen weh, all dieser Glanz. Die wilden Blumen sind wie Feuerräder über dem Gras im Wind. Später am Abend glüht schrecklich der Mond. Es blitzen die Schlangen durch Dorn und Gesträuche. Zwar die Kreuzotter im spiegelnden glatten Kleid kannst du erschlagen, grün surren die Fliegen dann über dem Aas. Hätt er nicht den schwarzen Schatten der Wald und die Quelle froschkalt, wäre nicht zu ertragen, die hitzige Zeit.
Ich finde, der letzte Teil hat auch fast ein bisschen was von Gottfried Benz Stil zu schreiben.
Das stimmt.
Aber es ist wahrscheinlich auch die ähnliche Zeit, ja.
Ist so. Und die erste Strophe, die könnte auch auf eine Poetry-Bühne passen, oder?
Absolut, ja.
Dass sie aus Gold sind und nicht aus Eisen, wie sonst die Messer, macht es nicht besser.
Wir hören jetzt gleich noch ein wunderbares Gedicht von Björn.
Ja, wir müssen mal aufhören.
Deswegen wollte ich gerade sagen, das war die 126. Folge Seelenfutter von heißen Steinen, bunter Fliegenbrut und einer froschkalten Quelle. Es waren tolle Sommergedichte, finde ich.
Ja. Und ein toller Hochsommergast.
Es war ganz toll,
das
mit dir zusammen zu machen, Björn. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Und wir freuen uns jetzt auf dein Gedicht.
Ja, du kannst die Füße gleich aus der Eiswasserschale rausheben. Vorher liest du uns noch deinen Sommertext, aber davor sagen wir noch, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben oder auch Björn zu schreiben, weil das leite ich ihm lässig weiter. Wir freuen uns über eure Reaktionen, Zuschriften und Text. Wir haben wieder so einen schönen Text gerade bekommen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Gerade heute seelenfutter@kirche-husum.de ist unsere Mailadresse. Und Björn, du setzt den Schlusspunkt der heutigen Folge.
Ja, ein Gedicht, das auch aus zu viel Sommer herausgeschrieben wurde, aber dann eben sozusagen vielleicht ein bisschen Hoffnung ist, weil es sozusagen dieser Moment danach ist. Und das Gedicht heißt eben auch Nach der Hitze. Was ihr schönes Wetter nennt, ist mir gleißend grelle Ödnis. Sonne, die aus Blau nur brennt und so heiß, dass du ganz blöd wirst. Endlich wieder grau da oben, fast wie Marmor, all die Schlieren. Wolken ballten sich zerstoben, um den Regen zu verlieren. Endlich nicht mehr Meere schwitzen. Endlich ein normaler Kreislauf, nicht mehr kleben nach dem Sitzen. Kein, ich kaufe all dies Eis auf. Endlich wieder Möwenschwärme, die in Sturm und Winden schweben. Endlich Schluss mit all der Wärme, endlich wieder richtig leben. Endlich wieder kühler Wind auf der Haut, Gott, das Gefühl. Hol den Pulli aus dem Spind, endlich ist es wieder kühl.